FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Das denkt Deutschland scheinbar über den eigenen Plastikmüll. 2018 hat China den Importstopp für Plastikmüll verhängt. Import? Wer importiert denn freiwillig Plastikmüll? Und warum? China nicht mehr? Dafür leiden aber andere Länder seitdem umso mehr unter den internationalen Müllexporten. Länder wie Indonesien, Thailand oder Malaysia. Wie das funktioniert, darüber werde ich heute mit Manfred Sanden von Greenpeace Deutschland sprechen. Ich freue mich, Sie heute im Interview begrüßen zu dürfen. Per Telefon aus Hamburg können Sie sich vielleicht erstmal kurz vorstellen und uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit bei Greenpeace geben.
Ja, gerne. Ich bin Manfred Sanden. Ich bin Chemiker. Ich arbeite jetzt seit 11 Jahren bei Greenpeace. Habe vorher Gebäudeschadstoffe analysiert, viele Jahre lang, und hatte dann die Möglichkeit, zu Greenpeace zu wechseln. Beschäftige mich hier mit Pestiziden, aber auch mit anderen Chemikalien, Industriechemikalien, und seit ein paar Jahren auch verstärkt mit Plastik, in erster Linie mit Plastikmüllexporten, aber eben auch mit Mikroplastik. Und ich habe gerade eine längere Schiffstour auf dem Rhein abgeschlossen. Dort haben wir Proben genommen, die wir jetzt im Moment untersuchen auf Mikroplastikpartikel.
Okay, spannend. Dann würde ich sagen, sind Sie auf jeden Fall der perfekte Ansprechpartner für uns heute zum Thema, was passiert mit dem deutschen Plastikmüll? Erstmal, warum exportiert Deutschland überhaupt Plastikmüll? Wir haben doch hier so eine fortgeschrittene Mülltrennung und auch Recyclingtechnik.
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Ne? Man muss unterscheiden zwischen recycelbaren Plastikabfällen und nicht recycelbaren Plastikabfällen. Also meiner Meinung nach müssten beide im Lande bleiben. Deutschland sollte in der Lage sein, mit beiden klarzukommen und das Recycling hier durchzuführen und auch das Material entsorgen zu können, was nicht recycelbar ist. Aber leider ist es so, dass recycelbares Plastik gehandelt werden darf. Da gibt es keine Beschränkungen. Und deswegen ist es so, dass jedes Jahr ein paar hunderttausend Tonnen exportiert werden, früher nach China. China hat dann 2018 gesagt, nee, die wollen Plastikabfälle nur noch gut sortiert und gereinigt haben. Und seitdem gehen halt viele Plastikabfallexporte entweder nach Südostasien, Malaysia zum Beispiel, oder Thailand sind Abnehmerländer, und auch die Türkei. Und wir haben beobachten seit einigen Jahren, dass diese recycelbaren Abfälle häufig vermischt werden mit nicht recycelbaren Abfällen. Das heißt, es gibt offenbar Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Abfällen, die nicht recycelt werden können hier in Deutschland.
Zu Malaysia nochmal. Ich habe gelesen, dass aus Deutschland im Jahr 2019 etwa 130.000 Tonnen Müll nach Malaysia exportiert worden sind. Theoretisch dürften das dann ja nur vorsortierte und recycelbare Plastikmüllabfälle gewesen sein, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Eigentlich sollten diese 130.000 Tonnen, von denen wir reden, ich glaube, es waren sogar mehr, aktuellere Zahlen sprechen von 180.000 Tonnen, das sollten Abfälle sein, die wirklich recycelbar sind. Die werden dann offiziell als Handelsgut eingetragen und in Listen geführt. In der Realität sieht es anders aus. Ich bin im vergangenen Jahr zweimal in Malaysia gewesen, habe mir die Situation vor Ort angeschaut, unter anderem deswegen, weil ich das auch nicht glauben wollte, dass so viel Abfälle hier aus Deutschland dort landen, die nicht recycelbar sind. Und dann hat mir unser Kollege Heng aus Kuala Lumpur diverse Deponien gezeigt, also quasi wilde Deponien in Malaysia, auf denen wir immer, also auf jeder Mülldeponie, haben wir auch deutsche Abfälle gefunden. Und das war für mich schon ziemlich überraschend. Also ich fand das jetzt nicht so überraschend, dass man Müll findet aus den USA oder aus Australien. Das ist zwar auch besorgniserregend, aber nicht so wahnsinnig überraschend. Aber was mich wirklich erstaunt hat, ist, wie viel deutschen Müll ich da gefunden habe und auch die Art des Mülls, den wir da gefunden haben. Weil es sind offensichtlich Verpackungen gewesen, die durch die ja, durch Haushalte gegangen sind, also normaler Verbrauchermüll, zum Beispiel Schafskäsepackungen benutzte oder Capri-Sonne, Tüten mit Strohhalm drin und so weiter. Das sind dann Abfälle, die haben da wirklich überhaupt nichts zu suchen. Und man fragt sich, warum ist das so? Warum kann es sein, dass Müll, der hier aus dem gelben Sack oder aus der gelben Tonne stammt, in Malaysia landet?
Die Frage stellt man sich tatsächlich, wenn ich die jetzt einfach nochmal an Sie zurückgeben würde, wie würden Sie denn die versuchen zu beantworten? Warum ist das so?
Ja, genau. Das ist ein bisschen komplex zu beantworten. Wir haben dann viele Nachforschungen angestellt. Wir haben mit Personen oder mit Leuten geredet, die den grünen Punkt hier in Deutschland ins Leben gerufen haben oder auch betreiben. Wir haben mit Recyclern gesprochen und das Bild, was sich einem da eröffnet, ist, dass es zwar ein gutes Sammelsystem gibt in Deutschland, es gibt auch ein gutes Sortiersystem und es gibt eigentlich auch ein gutes Recycling-System, aber es gibt so ein paar Schlupflöcher, in denen Händler reingrätschen können, die mit Abfällen Geld verdienen wollen. Und das liegt einfach daran, dass die Sortieranlagen, die unseren Hausmüll sortieren, die müssen alles, was sie abgeben an Müll, belegen können. Das heißt, sie müssen Zertifikate vorweisen können, wo der Müll hingeht. Und diese Zertifikate müssen nicht aus Deutschland stammen. Die können auch aus der Türkei oder aus Malaysia stammen. Und sie müssen dafür Geld bezahlen. Das heißt, pro Tonne sortierten Hausmüll fallen ungefähr 100 oder 150 Euro an. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich entsorge das fachgerecht, ich habe hier ein Zertifikat von einer Firma in meinetwegen Malaysia, aber du brauchst mir dafür nur 100 Euro zu geben, dann ist das eine Ersparnis von 50 Euro pro Tonne, die dann die Sortieranlagen gerne annehmen. Und das ist einfach ein Fehler im System. Das müsste anders geregelt sein. Das müsste so geregelt sein, dass mit nicht recycelbaren oder nicht verwertbaren Abfällen kein Geld verdient werden kann. Das ist eine Forderung, die wir und auch andere NGOs an die Bundesregierung auch stellen, dort dringend nachzubessern. Das heißt, die Gesetzeslage so zu verändern, dass man mit nicht verwertbaren Abfällen kein Geld verdienen kann.
Auf die Forderungen würde ich gerne nachher nochmal zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht erstmal. Sie haben ja gesagt, hier in Deutschland wird teilweise recycelt, aber auch im Ausland. Und ich bin da über so eine Recycling-Zahl praktisch Angabe gestolpert, dass eben 50% des Plastikmülls aus Deutschland recycelt werden und dass sich das aber nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf die Exportländer bezieht.
Ja, diese Zahlen, wie viel Prozent sind tatsächlich recycelt worden oder wiederverwertet worden, die sind aus unserer Sicht irreführend. Ne? Darunter fällt fallen die Abfälle, die tatsächlich sortiert und wiederverwendet werden, also zu neuen Plastikprodukten verarbeitet werden. Darunter fällt aber auch der Abfall, der verbrannt wird. Das nennt sich dann thermische Verwertung. Das passiert aber nichts anderes, als das zu verbrennen und die Energie vielleicht zu nutzen in Zementöfen zum Beispiel. Und auch die Exporte fallen darunter in der Annahme, dass alle Exporte fachgerecht verwertet werden. Aber das ist, wie vorhin ja schon erwähnt, eben nicht der Fall. Deswegen sind diese Zahlen wirklich irreführend.
Vielleicht nochmal, um eine grobe Größenordnung sich vorstellen zu können. Wie steht denn da Deutschland im europäischen oder auch im weltweiten Vergleich, was Recycling oder auch Plastikmüllexport angeht?
Naja, erstmal muss man sagen, dass wir Deutschen sind mit Spitzenreiter in der Produktion von Plastikmüll. Wir pro Person produzieren wir 30 Kilo Plastikmüll im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Da sind wir auch in Europa führend. Das heißt, wir haben einfach sehr, sehr viel Plastik, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben ein gutes Sammelsystem, das habe ich schon erwähnt. Wir haben auch ein Recycling-System, zum Beispiel deutlich besser als in England. Wir finden nämlich Plastikmüll aus England wirklich überall, weil England eben sehr große Probleme hat, die Unmengen von Plastik, die dort anfallen, zu verarbeiten. Aber dann kommen wir eigentlich schon ziemlich bald nach USA, Australien und Japan sind wir so an vierter, fünfter Stelle, was die Exporte angeht. Zum Beispiel nach Malaysia. Und das ist ja wirklich verwunderlich, weil wir dieses angeblich so gute Recycling-System im Lande haben. Trotzdem sind wir führend im Export von Abfällen.
Okay, also kann man da zur Erklärung eigentlich wirklich sagen, da spielt eben die Kostenfrage die entscheidende Rolle?
Ja. Okay. Genau, damit lässt sich Geld verdienen, mit Abfall lässt sich Geld verdienen. Das weiß man ja eigentlich auch schon lange, dass die Abfallbranche relativ undurchsichtig ist. Das kennen wir aus Bauschuttabfällen, das kennen wir aber auch aus anderen Abfallbranchen, dass sich da gut Geld verdienen lässt, weil alle sind glücklich, wenn der Abfall irgendwie verschwindet. Und was dann so ganz genau passiert, da guckt man dann manchmal nicht mehr so ins Detail. Und deswegen ist in der Branche auch ein relativ hoher Anteil an schwarzen Schafen vorhanden. Das ist aber schon seit vielen Jahren so. Nur jetzt fällt es eben auch in der Plastikbranche auf.
Jetzt würde ich nochmal gerne einen Blick in die Entwicklungsländer oder in die Länder, die eben Plastikmüll annehmen, werfen. Und zwar, welche Auswirkungen hat denn jetzt der Müllimport gerade auf den informellen Sektor durch die wilden Müllansammlungen?
Wenn wir wieder nach Malaysia blicken, dann ist es schon wirklich dramatisch, muss man sagen. Und zwar deswegen, weil es einfach so wahnsinnig viel an Müll ist, der dort landet und der dann häufig eben auch auf wilden Deponien landet. Und das Prinzip der Entsorgung funktioniert so, dass halt Container in Malaysia ankommen. Dann werden die von meistens eingeführt von chinesischen Firmen, die auf malaysischem Grund arbeiten. Die sortieren dann alles nochmal durch, oft per Hand. Und alles, was dann auch da nicht mehr verwertbar ist, landet auf großen Haufen. Und die werden dann häufig nachts einfach irgendwo hingebracht und abgekippt. Bis vor kurzem war es so, dass die dann auch gerne noch in Brand gesteckt wurden, damit man halt das Volumen möglichst schnell reduzieren kann. Da haben sich dann aber so viele Anwohner beschwert, dass das jetzt unterbunden wurde. Aber das wilde Deponieren, also das Abkippen bei Nacht, findet teilweise immer noch statt. Wir haben dann Proben genommen von solchen Deponien, weil die sind ja nach unten hin nicht gesichert und auch noch auch nicht abgedeckt. Das heißt, das ist einfach wild in Plantagen, in Palmölplantagen oder in Wäldern abgekipptes Zeug. Das verunreinigt den Boden. Spätestens dann, wenn es verbrannt wurde, sind die Brandrückstände zum Teil hochgiftig. Die können PAK, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, die krebserregend sind. Es können aber auch Dioxine vorhanden sein. Und diese Stoffe gelangen in den Boden und können dann auch ins Grundwasser und damit auch ins Trinkwasser gelangen. Das heißt, die Folgen sind dramatisch, sie sind aber auch noch nicht wirklich absehbar. Weil solange es keine wirklich grundlegende fachgerechte Sanierung gibt in diesen Ländern, von diesen Lagerstätten, dann können wir nicht vorhersagen, wie viele Schadstoffe tatsächlich auch in die Nahrungskette gelangen.
Dann fragt man sich natürlich schon ein bisschen, warum die Entwicklungsländer den Müll weiter annehmen. Wahrscheinlich spielen auch da das Geld und eben die Arbeitsplätze die ausschlaggebende Rolle.
Ja, das ist richtig. Ne? Also Malaysia zum Beispiel sagt, sie wollen den Handel mit Abfällen nicht verbieten. Da geht es der Regierung natürlich nicht darum, nicht verwertbares Plastik zu importieren, sondern das recycelbare Plastik, weil das ist ein 6 Milliarden Geschäft pro Jahr in Malaysia. Das Problem ist einfach nur, dass die Händler und auch die Importeure dieses Geschäft, dieses legale Geschäft vermischen mit illegaler Abfallentsorgung. Und das zu kontrollieren, ist wirklich schwer. Das muss man der malaysischen Regierung auch zugestehen. Die können in den großen Häfen, die das Land hat, nicht jeden Container kontrollieren. Das schafft auch zum Beispiel der Hamburger Hafen, schafft das auch bei weitem nicht. Hier bei uns laden ja auch viele Container an oder gehen viele Container raus. Davon werden vielleicht 1% kontrolliert. Der Rest ist freies Fluten. Da weiß keiner genau, was in diesem Container drin ist. Und so ist es dann dort drüben auch. Man kann diesen Ländern, diesen importierenden Ländern nicht zumuten, dass die das lückenlos kontrollieren. Die Kontrolle muss hier auf dieser Seite stattfinden. Auf europäischer Seite müssen die Regierungen sicherstellen, dass das, was exportiert wird, wirklich verwertbar ist.
Greenpeace hat ja 2019 berichtet, dass die malaiische Umweltministerin 450 Tonnen Müll zurück in die Exportländer schicken wollte, um sich eben gegen die verunreinigten und unsortierten Plastikabfälle zu wehren. Und damit hat sie ja auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt. Aber ja, war das auch mit Erfolg oder ist Malaysia in dieser Hinsicht noch weiter aktiv geworden?
Man muss erst sagen, dass die Umweltministerin leider nicht mehr im Amt ist. Da hat es innerhalb der Regierung hat es Wechsel gegeben. Und ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, wie das Umweltministerium im Moment agiert. Im vergangenen Jahr war es so, dass ein Teil Müll zurückgeschickt wurde nach Frankreich und auch nach England, aber nicht nach Deutschland. Wir haben dann ein paar Mal nachgefragt und haben gesagt, wir würden da auch als Greenpeace gerne unterstützen, den Müll zurückzuschicken. Da hat die Umweltministerin gesagt, ja, sie kommt da gerne drauf zurück, auf dieses Angebot bei Gelegenheit, aber wie gesagt, jetzt ist sie nicht mehr im Amt. Dann muss man dazu sagen, dass Corona, Covid-19 hat Malaysia sehr hart getroffen. Wie im Moment da sind halt im Moment andere Prioritäten. Deswegen gibt es auch wenig Informationen zum Plastikmüll-Sektor im Moment. Das heißt, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie da die Entwicklung ist. Ähnlich hat auch Indonesien gehandelt. Die haben auch einen Teil Plastikabfälle zurückgeschickt. Das sind aber, also erstens finde ich das sehr vernünftig. Das sind aber in erster Linie so symbolische Akte, ne? Weil das sind einzelne Container, die dann zurückgehen, die dann auch von den Regierungen hier zurückgenommen werden und entsorgt werden. Aber das verhindert nicht das eigentliche Ausmaß dieses illegalen Handels.
Auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Symbol. Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass eben viel mehr Regulationen direkt von Deutschland ausgehen müssen. Seit Anfang 2019 gibt es in Deutschland ja ein neues Verpackungsgesetz. Ja. Das Umweltbundesministerium spricht dabei von besseren Verpackungen und mehr Recycling. Was ist denn da dran?
Ja, da werden Quoten festgelegt, wie hoch muss der Anteil sein von wiederverwertbarem Plastik in Verpackungsmaterialien. Und das sind auch immer ganz gute Absichten, die dann da niedergeschrieben werden. Die bringen uns auch nach vorne ein Stück weit. Aber das ist wirklich nicht weitgehend genug, weil das, was diese Gesetze nicht machen, ist wirklich die Verantwortung, den Firmen zu übertragen, die dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt so viel Verpackungsmüll gibt. Und das da braucht es auf jeden Fall Nachbesserungen. Wir haben von Greenpeace aus mal direkt angesprochen Firmen wie Nestlé zum Beispiel oder Unilever und Procter & Gamble und haben gesagt, das, was ihr an Verpackung produziert, das können die Abfallsysteme Abfallentsorgungssysteme zum Beispiel auf den Philippinen, das können die nicht beherrschen, damit können die nicht umgehen. Und das weiß auch jeder. Und warum werden dann solche Verpackungen, mit denen diese Entsorgungssysteme nicht umgehen können, warum werden die dann in so großem Maße in den Markt gespült? So. Und da müsste die Gesetzgebung ansetzen und das passiert wirklich nur in sehr, sehr kleinen Ausmaß bisher.
Haben Sie von Greenpeace da noch mehr Forderungen an die Bundesregierung, um die Plastikkrise zu überwinden?
Ja, wir haben im Februar diesen Jahres zusammen mit einer ganzen Reihe anderer NGOs, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, NABU, BUND und auch die Heinrich-Böll-Stiftung waren dabei, 15 Kernforderungen aufgeschrieben. 15 Kernforderungen an die Bundesregierung zur Lösung der Plastikkrise. Das deckt unserer Meinung nach das meiste ab, was jetzt wirklich schnell und kurzfristig passieren müsste. Da geht es unter anderem um Verpackung zum Beispiel. Und Verpackungen, so wie sie im Moment verwendet werden, sind ja meistens Einweg, also Wegwerfverpackungen. Da gäbe es ein sehr großes Potenzial, auch Mehrwegverpackungen einzuführen. Gerade was den Onlinehandel angeht, der ja immer mehr wächst und auch immer mehr Ressourcen verbraucht und Plastikverpackungen verbraucht. Da gibt es sehr, sehr gute Modelle, wie das wiederverwertbar mit Pfandsystemen und so weiter funktionieren könnte. Dann gibt es zum Beispiel das breite Gebiet der Mikroplastikverunreinigung. Wir finden immer mehr Mikroplastikpartikel in allen möglichen Umweltmedien, zum Beispiel in Gewässern, aber jetzt eben auch in der Landwirtschaft, in Böden. Und neue Studien zeigen, dass Mikroplastikpartikel von Pflanzen aufgenommen werden und auch über Gemüse und Früchte bei uns auf dem Teller landen können, theoretisch. Das Ganze nimmt immer mehr zu und die Regulierung, was zum Beispiel Mikroplastikanwendung angeht, hängt noch ziemlich hinterher. Da gibt es jetzt erste Ansätze, die Produktion von Mikroplastik zu regeln innerhalb von REACH, also dem europäischen Chemikalienrecht. Das ist auch ein ganz guter Ansatz, der geht aber bei weitem nicht weit genug, weil immer noch die Produktionsstätten selber, die diese kleinen Plastikpartikel herstellen, nicht vernünftig reguliert werden. Also da gibt es auf verschiedenen Gebieten noch eine ganze Menge nachzubessern. Was den Handel selber angeht, den Export von Plastikmüll, da ist ganz klar die Forderung an die Bundesregierung, aber dann eben auch an die Behörden, die dafür zuständig sind, das ist in erster Linie der Zoll, die Kontrollen erheblich zu verstärken und zu verbessern, sodass man den Export und nicht verwertbaren Plastik versucht in den Griff zu bekommen.
Spannend auf jeden Fall. Jetzt fällt mir gerade noch ein, da hatten wir es neulich in der Tagesredaktion davon, hier an der Uni Ulm, da wird gerade an einem Projekt geforscht, wie Bakterien Plastikmüll abbauen oder zersetzen können. Sind Sie da als Chemiker auch dran, das zu verfolgen?
Da muss ich gestehen, nur am Rande. Also diese Bakterien, die Plastik verwerten können, die tauchen immer mal wieder auf. Ich glaube, das kann auch ein Baustein sein in der gesamten Entsorgung. Mhm. Aber bislang gibt es dort keine Methode, die wirklich in großem Maße angewendet werden kann, also über den Labormaßstab hinaus angewendet werden kann. Das kann aber noch passieren. Also da will ich überhaupt nichts negativ sehen. Aber ich glaube, alle Methoden, die jetzt ausprobiert werden, mit dem Plastik, was in der Umwelt ist, klarzukommen, haben ihre Berechtigung. Aber viel wichtiger ist aus unserer Sicht oder Priorität hat aus unserer Sicht, dass wir deutlich weniger Plastik produzieren, also deutlich weniger Plastik verbrauchen und deutlich weniger Plastik produzieren, weil sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff. Es ist bereits so viel Plastik im Umlauf. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir da noch lange nicht im Maximum des Plastikverbrauchs sind, sondern die Zahlen immer noch stetig nach oben steigen. Erdöl wird immer günstiger. Das heißt, neues Plastik aus Erdöl wird in den nächsten Jahren in großem Stil weiter produziert. Da ist erstmal keine Besserung in Sicht. Und deswegen ist der Appell von uns, auch an die Verbraucher, sich genau zu überlegen, wann muss ich wirklich mit Einweg, also Wegwerfplastik, dann brauche ich das wirklich oder wo kann ich auf Mehrwegsysteme umsteigen? Und das gilt sowohl für die Getränke, die man einkauft, das gilt aber auch für Verpackungen von anderen Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Es gibt viele Unverpacktläden inzwischen, die sehr, sehr gute Beispiele darstellen, wie man mit weniger Plastik auskommt.
Genau, wir sehen also, man muss das Problem am Kern angreifen. Und ja, genau, in Ulm haben wir sogar mittlerweile auch einen Unverpacktladen.
Ja, super.
In diesem Sinne, vielen Dank für diesen wichtigen Schlussappell. Dann würde ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Interview.
Ja, gerne. Danke Ihnen. Free.